Sie hören SWR 2 am Morgen. Vor 100 Jahren begann der Anfang vom Ende des Ersten Weltkrieges, zumindest auf deutschem Boden. Genauer in Wilhelmshaven und dann vor allem in Kiel, wo die Matrosen einfach nicht mehr in sinnlose Kriegsschlachten ziehen wollten und die Arbeiter mit ihrem Streik das Ende der Monarchie mit herbeiführten. Ein bisschen am Rande die deutsche Sozialdemokratie, die sich ja schon damals gespalten hatte. Die Kriegsgegner gründeten bereits 1917 die USPD, vergleichbar mit der Linkspartei heute. Und der Bösewicht aus Sicht der Linken war Friedrich Ebert. Der SPD-Vorsitzende hatte dafür gesorgt, dass die Fraktion den Kriegskrediten 1914 zugestimmt hat. Walter Mühlhausen leitet die Ebert-Gedenkstätte und hat eine sehr umfangreiche Biografie geschrieben. Herr Mühlhausen, bis heute gilt Ebert auf der Linken als Verräter, weil er mitverantwortlich dafür war, dass aus dem Matrosen- und Arbeiteraufstand keine sozialistische Revolution wurde, sondern nur eine bürgerliche Demokratie, die Weimarer Republik. Ist das ein faires Urteil aus Ihrer Sicht?
Das ist sicherlich kein faires Urteil, zumal es doch außer Acht lässt, dass innerhalb der 3 Monate nach dem Umsturz vom 9. November bereits eine parlamentarische Demokratie begründet worden war, die dann ausgebaut und verfestigt werden konnte. Also für 3 Monate ist das eigentlich ein schon beachtliches Ergebnis, was dort entstanden ist.
Welche Rolle spielte die SPD Eberts während der Aufstände am Ende des Krieges? Wie viel hielt man sich zum Beispiel zu den dann entstandenen Arbeiter- und Soldatenräten?
Die Arbeiter- und Soldatenräte waren eine revolutionäre Kraft, die in weiten Teilen auf der Seite der Mehrheitssozialdemokratie, also der Politik von Ebert und Scheidemann und den anderen gestanden hat. Denn die Mehrheit wollte die parlamentarische Demokratie, also so schnell wie möglich eine Nationalversammlung.
Der Patriot Ebert hatte den Wilhelminischen Krieg zugestimmt. War das im Nachhinein betrachtet wirklich so schlau? Es gab ja doch seitens der Regierung überhaupt keine Gegenleistung, etwa im Sinne Demokratisierung, was die SPD ja angestrebt hatte.
Zunächst einmal muss man noch mal schauen, was im August 1914 für eine Situation geherrscht hat. Die Sozialdemokraten waren durchweg der Meinung, dass es sich hier um einen Angriffskrieg seitens des Zaren handeln würde. Und der deutsche Arbeiter hatte mehr zu verlieren als seine Ketten. Und wenn es gegen jemanden gegangen wäre, dann gegen den Zaren, den Despoten, der immer das Negativbild der Sozialdemokratie gewesen ist. Also aus dem Gefühl heraus, das Deutsche Reich verteidigen zu müssen, hat man den Kriegskrediten zugestimmt. Nicht dem Krieg an sich, aber den Kriegskrediten. Das ist entscheidend. Dass das eine falsche Einschätzung gewesen ist, das hat sich erst mit der Zeit herausgestellt. Und die Sozialdemokratie hat dann auch ab 1916, vor allen Dingen 1917, auf demokratische Reformen gedrängt. Das war aber zunächst kein Pfand, was man einlösen wollte gegen die Zustimmung zu den Kriegskrediten.
Sigmar Gabriel, der ehemalige SPD-Parteivorsitzende, sagte einmal, die SPD ist die Partei des Donnernden sowohl als auch. Also eine Volkspartei halt. Geht dieses Schnittmuster vorbei? Sind solche Parteien nicht mehr gefragt?
Ich glaube, es werden jetzt Parteien gefragt sein, die wir ganz stark auf bestimmte Punkte zusteuern. Nicht mehr diejenigen, die alle Bevölkerungsschichten vertreten wollen, sondern es gibt dann wirklich Interessenparteien. Das ist heute ein markantes Signum der jetzigen Zeit, wo wir dann auch 5 oder 6 Parteien in den Parlamenten haben. Es ist nicht mehr die Partei da, die vom Arbeiter bis zum Kleinunternehmer oder größeren Unternehmer alle Interessen vertreten kann. Wenn das der Gedanke der Volkspartei ist. Ich glaube, man sollte Volkspartei endlich so definieren, wie es auch gemeint ist, dass man alle aus dem Volk versucht zu repräsentieren. Nicht Volkspartei im Sinne von Prozentzahl. Wir haben Milieuparteien oder Interessenparteien, nehmen wir zum Beispiel die FDP, das ist eine reine Interessenpartei, die ist anders gelagert, die will auch gar keine Volkspartei sein, die will ja nicht alle vertreten.
Gilt für die Grünen wahrscheinlich und für die Linkspartei in gewisser Weise auch, aber sicher. Volkspartei heißt ja auch inhaltlicher Anspruch oder nicht mehr.
Richtig. Volkspartei heißt inhaltlicher Anspruch und da hat die Sozialdemokratie etwa 1921 auf dem Görlitzer Parteitag den Schritt dazu getan. In Godesberg hat sie dann fortgeführt, eine Volkspartei zu sein. Das heißt also, für alle Bevölkerungsschichten Besserungen einzufordern. Natürlich muss man überlegen, wo die Schwerpunkte sozialdemokratischer Politik sind und das liegt in der sozialen Demokratie. Das heißt also, es geht nicht darum, dass alle jetzt sich verheiraten können oder die Ehe für alle, sondern es geht um Wohnen für alle und um ein austrägliches Leben für alle.
Also nicht unbedingt das, was man so postmoderne Linke nennt, sondern, sag ich mal, die alte Linke im traditionellen sozialdemokratischen Sinne. Nun heißt es ja bei manchen, das sozialdemokratische Jahrhundert sei ja längst schon vorbei und die sozialdemokratische Partei könnte auch verschwinden. Auf der anderen Seite wissen wir aber aus seriösen Umfragen, dass die Deutschen doch im Großen und Ganzen sozialdemokratische Politik wollen. Funktioniert sozialdemokratische Politik ohne eine sozialdemokratische Partei?
Nein, kann sie nicht. Sie muss mit der sozialdemokratischen Partei dann auch durchgesetzt werden. Es ist natürlich Kennzeichen der Jetztzeit, dass solche Fragen wie die soziale Frage, angefangen von Wohnen bis über Auskommen im Alter und so weiter, überlagert werden durch eine unfruchtbare und unsägliche Debatte über Nebenkriegsschauplätze. Und die verschleiern natürlich auch das Bild, wo die eigentlichen sozialdemokratischen Errungenschaften bzw. Erfolge in dieser Politik sind. Es ist natürlich auch in unserer Mediengesellschaft schwer, mit solchen einfachen Dingen dann auch durchzudringen, wenn so etwa wie ein Fall Maaßen dann von allen Seiten hochgezogen wird.
Der Ebert-Biograf Walter Mühlhausen, der Kieler Matrosenaufstand als Dokudrama, das finden Sie übrigens in der ARD-Mediathek zum Nachschauen.